Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Spirituelles Geldbewusstsein. Hier erfahrt ihr, wie ihr Geld zu einer tragenden und unterstützenden und befreienden Kraft in eurem Leben macht. Heute spreche ich mit einem ganz besonderen Mann. Er hat eine unglaubliche Geschichte schon hinter sich, war ursprünglich der Sohn eines Bäckermeisters, wurde dann ein sehr erfolgreicher Unternehmer und öffentlicher Sprecher und Erfolgscoach. Und dann ist plötzlich etwas in seinem Leben passiert. Ich bin schon sehr gespannt. Da möchte ich natürlich unbedingt fragen. Und dann kam er auf den spirituellen Weg. Heute ist er ein spiritueller Lehrer und Unternehmer. Herzlich willkommen, Raho Bornhorst.
Hallihallo, hallo Antonia, hallo ihr zu Hause. Freue mich, mit euch zu sein.
So schön, dass du da bist. Das ist so wahnsinnig interessant. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, was du alles schon erlebt hast und dein Lebensweg ist. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich möchte erst mal so ganz pauschal fragen, wie wird man denn vom Bäcker, Sohn eines Bäckermeisters zu einem spirituellen Unternehmer?
Also es war ja so, dass in meiner Teenagerzeit hatte mein Großvater war schon Bäcker, das war schon die vierte Generation und das waren alles so Kaufleute auf der väterlichen Seite, Kaufleute, Handwerker und so und auf der mütterlichen Seite waren es Grundbesitzer, aber es war so was Bodenständiges in meiner Familie. Nur als ich Teenager war, mein Vater wegen Insolvenz Problemen in Untersuchungshaft kam, Insolvenzverschleppung nennt man das dann wohl. Das war so heftig damals, weil ein neuer Staatsanwalt, ein neuer Richter, kleine Stadt in Norddeutschland und das der ganz große Verbrecher. Und dann kam der erstmal weg und ich musste nachts in der Bäckerei arbeiten, um die Familie mit zu erhalten. Haben wir alle drei Brüder gearbeitet. Und das bedeutet, dass ich irgendwie mit meinem Großvater mit Spaß und Humor nachts vor der Schule noch gebacken habe. Und als dann ich sozusagen meine Schule fertig hatte, sagte mein Vater, ja, dann kannst du ja jetzt auch direkt zur Gesellenprüfung. Und dann habe ich noch mal ein paar Monate drangehängt und bin so alle 3, 4 Monate durch die Lehrlingsjahre durchgesprungen, habe sehr schnell alles bestanden, weil ich das alles schon wusste und kannte, wollte aber eigentlich gar kein Bäcker sein. Es war so wie so eine Mischung aus Hobby und Familienpflicht, aber eigentlich wollte ich wissen, wie die Welt funktioniert und warum das denn so war, dass obwohl ich eigentlich Klassenbester war, ich hatte halt Rechnen, Mathe immer eine Eins und hatte überhaupt kein Problem mit Lernen oder schulische Erfolge. Und dann war ich aber der Pleitegeier. Ich als Teenager, was habe ich denn damit zu tun? Ich war aber wie keine Freunde mehr. Ich war ausgegrenzt. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, sag mal, Kinder können ja schon brutal sein. War ich denn böse? Muss ich da etwas beichten? Habe ich was vergessen? Ist das karmische Schuld? Und das heißt, ich habe dann Psychologie studiert, aber das war nur Mathematik leider. Habe ich nicht viel gelernt und habe dann Wirtschaft gewechselt zu Wirtschaft und habe dort mein Diplom gemacht, habe aber unglaublich viele Ausbildungen und Seminare gemacht. In meinen 20er Jahren habe ich über 100 Ausbildungen und Seminare mitgemacht, um zu verstehen, wie funktioniert diese Welt? Was war denn mein Böses? Warum bin ich so gestraft vom Leben? Und um zu verstehen, wie einerseits die Vergangenheit auflösen und andererseits in die Zukunft reinsteuern, bin ich Verleger geworden. Das heißt, ich habe amerikanische Erfolgslehre in deutscher Sprache importiert, Audio, Video, Bücher und so weiter, und habe das an große deutsche Firmen verkauft. Natürlich verkaufte sich das Erfolgstraining, wie man mehr Geld verdient, besser managt, Teamführung und so weiter, viel mehr als die spirituellen Sachen, die lagen mir aber am Herzen, so wie Deepak Chopra, das höhere Selbst, ein indischer Arzt, der in Amerika 40 Bücher veröffentlicht hat und sehr erfolgreich war und den Menschen klar machte, schau mal, alles fängt hier und hier an und um da draußen was zu machen, muss hier Klarheit und Liebe und Ruhe sein. So, das waren so meine 20er Jahre und dann habe ich gemerkt, ich will das tatsächlich in die Menge bringen und habe mich überarbeitet. Und dann habe ich mich so überarbeitet wie ein Workaholic, hatte dann auch jede Menge Mitarbeiter und einen Verlag und ein großes Auto und eine tolle Wohnung. Und irgendwie habe ich aber so viel gearbeitet, dass ich mein Privatleben hinter mir zurückgelassen habe, bis ich auch da aufgewacht bin, allein und traurig in meiner Welt und habe gedacht, du Vollidiot, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und dann habe ich jahrelang so überarbeitet, dass ich gemerkt habe, es hilft eigentlich nur noch eins, alles fallen lassen. Dann habe ich mein Sabbatjahr gemacht. Und dieses Sabbatjahr war so wie alles weg, nicht mehr arbeiten, Auto verkauft, Mitarbeiter entlassen, Büro gekündigt und ein Jahr meditieren und Seminare bei irgendwelchen spirituellen Lehrern in Indien machen und so weiter. Und habe dann gemerkt, dass ich selber gerne auch etwas finden und weitergeben möchte, was rein ist, was sauber ist, nicht irgendeine, ja, eine Religion oder irgendeine Lehre von irgendeinem Guru, sondern was ich gerne schon als 13-, 14-Jähriger gewusst hätte, was man in der Schule eigentlich vermitteln sollte, nämlich, sag mal, wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Und wie verdient man Geld? Oder wenn man Geld hat, wie geht man damit um? Oder wenn man in seiner Familie die Geschichten, die da passiert sind, wie kann man damit seinen Frieden machen? Oder auch, wenn eine Ehe kaputt gegangen ist, wie, oder jemand gestorben ist, den man geliebt hat, wie kann man damit seinen Frieden machen? Und Ausrichtung auf ein schöneres Leben. Das Buch hätte ich mir gerne gewünscht in der Schule, gab es aber nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist so lebendig, das ist nicht nur ein Buch, das wären wohl Dutzend Bücher wahrscheinlich, also in allen Bereichen des Lebens, aber das lebendig zu leben und weiterzugeben, das habe ich durch meine Mentoren zu mir bekommen und dann durch mich gebe ich das jetzt weiter in die Welt. Ich war 7 Jahre im Ausland, habe dann dort in der Feuertradition die Einweihung als spiritueller Lehrer, spiritueller Meister für Lehrer bekommen und habe gemerkt, dass alles im Grunde genommen, wenn man das mal ganz einfach sieht, die Judentum, Hinduismus, Christentum, Moslems, alle im Grunde genommen summieren sie sich doch auf, sei reine Liebe. Das ist erstmal so, wie ob mit Gott oder mit Mohammed oder mit Jesus oder Jehova, ist egal. Im Grunde genommen, auch in der Bibel, in der Bhagavad Gita, in allen heiligen Büchern wird immer wieder von Liebe geredet, aber eben nicht von romantischer Liebe, sondern von der reinen Kraft dieses hochenergetischen Zustands. Nennen wir beide das Spiritualität heute. Das ist ein geistiges Bewusstsein. Wenn man dahin kommt, wenn man sich da reinlehnt und von dort aus operiert, dann ist einfach mehr Ruhe, Frieden, Liebe und Glück im Leben garantiert. Weil man sich selber dahin bewegt und nicht wartet, bis einem es einer zeigt, sondern selber dahin kommt. Und das hat mich dann zum spirituellen Lehrer gemacht. Jetzt habe ich auch lange genug geredet, aber eins noch, als ich das 7 Jahre im Ausland hatte, kam ich zurück nach Deutschland, bin seitdem in Freiburg seit über 10 Jahren und merke, das will ich jetzt an alle weitergeben. Ob das nur seelische Wesen sind, die ich möchte gerne meine spirituelle Freiheit finden, oder Unternehmer, die sagen, nur Geld verdienen macht keinen Sinn, rau, helf mir mal, damit auch etwas zu bewegen, dass mein Herz frei ist, dass ich vielleicht etwas in die Welt bringen kann, was ich eigentlich wirklich rausbringen möchte. Und dieses einerseits spirituelle, andererseits unternehmerische, das so vereint zu sein in mir, das leben zu lassen und rauszubringen. Dafür bin ich da. Und deshalb habe ich auch auf deine Einladung reagiert und gesagt, jo, Antonia, lass uns mal darüber reden.
Ja, wahnsinnig spannend. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht lass uns Liebe sein, sondern eigentlich fast umgekehrt. Wir sind Liebe. Wir sind inkarnierte Liebe. Wir müssen es nur
Ja,
merken.
genau. Ja, da bin ich voll bei dir. Babys haben das. Nur nicht eben so, wie wir denken. Man muss ja als Baby nicht dahin denken, sondern einfach nur, Mama. Einfach der Seinszustand reicht.
diese Universität. Diese universelle Kraft, die fließt einfach durch diese Babys, die noch überhaupt nicht beschränkt sind.
Genau. Ja, es ist quasi überall da, aber unser Kopf, unser Emotionalkörper, unsere Prägung, unsere Ängste und Sorgen, die stehen wie Mauern dagegen.
Ja, genau so ist es. Da möchte ich gleich noch mal drauf zurückkommen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und scheint unglaublich in der Luft zu liegen, weil ich mit anderen Sprechern auch immer sofort auf diesen Punkt komme, dass man sich nur dann verwirklichen kann, auch beruflich verwirklichen kann, wenn man erstmal diese Mitte in sich gefunden hat und von dort aus anfängt, sich zu verwirklichen, dann wird das erfolgreich. Sollen wir da gleich einsteigen oder?
Es könnte sein, aber das ist eine philosophische Frage.
Ja.
Es gibt Beispiele dafür, es gibt aber auch deutliche Beispiele dagegen. Es gibt Menschen, also ich habe mir eins in den letzten 20 Jahren sehr bewusst gemacht. Es ist keine spirituelle Leistung, reich zu werden. Man kann rabiat und mit Ellenbogen oder einfach nur fokussiert auf ein Ergebnis. Und das klappt auch nicht bei jedem. Manche haben auch, das ist so wie, es fällt einem zu, dass man da auf einmal eine Idee hat und merkt, das ist ein Markt und man konzentriert sich auf eine einzige Sache, aber zu Hause hat man auch den Ärger. Und innen drin ist man auch nicht glücklich. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das, was wir, worüber wir beide hier ja sprechen, spirituelles Geldbewusstsein, ist sowohl als auch beides zu haben. Und ich glaube auch, dass es sehr viele verschiedene Wege gibt. Es gibt nicht nur den einen Weg, man müsse erst bei sich sein. Also wenn man seelisch-geistig Erfüllung will, wenn man glücklich sein will, dann sollte man natürlich bei sich selber anfangen, bei sich Glück haben oder mit Menschen zusammen sein, bei einem Mentor sein, einer Lehrpersönlichkeit, ein Lehrer, ein spiritueller Lehrer, ein spiritueller Meister, wo man merkt, er lebt etwas, was ich auch möchte. Und je mehr man Nähe mit diesen Menschen teilt, gute Gespräche oder auch Seminare, umso mehr schwappt das über. Ein, zwei Jahre später merkst du, dass es so in allen Teilen deines Seins angekommen sein kann, dass du wirklich sagst, ja, jetzt stimmt, jetzt muss ich mal so langsam meinen eigenen Weg gehen. Und das, finde ich, ist für das persönliche Glück das Wichtigste. Für das finanzielle Glück oder für den Gelderfolg, da gelten Gesetzmäßigkeiten wie in der Mathematik, wie in der Politik, dass wenn man Leute anschreit, wirst du wahrscheinlich Leute finden, die zurückschreien. Wenn du Leute anlächelst, wirst du wahrscheinlich Leute finden, die zurücklächeln. Wenn du die Leute anliebst und so weiter. Und mit Geld ist eben Geldbewusstsein ist ziemlich, folgt ziemlich deutlichen Regeln. Das ist halt auch ein, sagen wir mal, ein Symbol, eine Messeinheit für Macht, für Kraft, für Energie, die du auf einen Batzen transportieren könntest. Ne? Du könntest 100.000 blinde Kinder in Nepal heilen, wenn du dort eine Universität für Blindenärzte aufmachst, und so weiter. Also du kannst mit Geld sehr viel Macht bewegen. Aber beides zusammenzubringen, sind zwei verschiedene Domänen. Das ist so wie, du brauchst, wie der Vogel braucht zwei Flügel zum Fliegen. Und nur spirituell vergeistigt sein heißt vielleicht zu vergessen, sich um seinen Körper zu kümmern und oder zu vergessen, sich um seine Enkel oder um seine Nachbarn zu kümmern oder um sein Haus, dass das aufgeräumt und sauber ist und das innen wie außen, die Balance, dass beides da wirklich schön und gesund ist.
Ja, wir kennen ja sehr gut das Phänomen, das kann man ja überall beobachten, wo Menschen, die schon sehr weit sind spirituell, die auch auf die Welt wirken, die auch lehren oder auch coachen, Mentoren sind und kommen finanziell eigentlich auf keinen grünen Zweig. Und du hast jetzt gerade ein Wort genannt, das finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr bemerkenswert, weil du gesagt hast, Macht. Das ist tatsächlich so. Das hat, wenn Geld ist Macht, was heißt denn Macht, dass man etwas machen kann, ja? Und ich glaube, da sind ganz viele Hindernisse in unserem Denken und Fühlen, weil wir Macht eigentlich nur als Machtmissbrauch kennen. Zum Beispiel die englische Sprache, die kennt das Wort Macht nicht. Das kann man auch nicht übersetzen. Das habe ich schon versucht. Die kennen ja nur Power. Du weißt ja, du bist ja mit dem Englischen sehr vertraut. Die kennen nur die Power.
Es
Money.
gibt das alte Wort Might. You can cultivate your might, deine Macht, deine Mächtigkeit. Nein, das ist so wie deine potenzielle Macht.
Ja, das ist ein interessantes Wort, weil das impliziert ja erstens unsere eigene Souveränität, dass wir selber auf eigenen Beinen stehen, also unsere persönliche Souveränität und gleichzeitig die Möglichkeit, die Macht auf andere zu wirken. Und ich glaube, das ist ja auch eine starke Verantwortung. Ich glaube, an der Stelle, da beißt es dann bei vielen Menschen aus. Ich schließe mich mit ein.
Ja, also das ist ja auch ein Wort, das bei vielen Leuten Widerstand auslöst, weil eben Machtmissbrauch häufiger bemerkt wird als der weise Gebrauch von Macht. Man würde sich immer wünschen, dass es einen weisen, liebenden König gäbe, so wie damals in der Bhagavad Gita, die alten Schriften, der weise König Salomon in der Bibel und so weiter. Also die Weisheit in einer Person verkörpert, die für alle im Staat sorgt, so wie der Familienvater für die Kinder sorgt. Passiert selten und es gibt eher so heute das Modell des Diktators oder des Ministers und Präsidenten, die dann abgewählt werden, weil sie irgendwelche Fettnäpfchen reingetreten sind oder was Falsches gesagt haben. Also Macht ist, finde ich, aber etwas, was jeder Mensch für sich selber durchaus in Anspruch nehmen sollte. Weil ich habe zum Beispiel die Macht, 256 Rezepte aus der Bäckerei meines Großvaters nachzuarbeiten. Ich kann jedes Brot, jeden Kuchen, jede Torte, alles kann ich aus diesem Rezeptbuch backen. Und das ist eine Macht. Ich kann Klavier lernen, Klavier spielen, ich kann Fahrrad fahren, ich kann Boot fahren und fliegen, ich kann alle möglichen Fahrzeuge bewegen. Das ist alles auch Macht. Und ich kann auch meine Macht einsetzen, um mehr Menschen zu erreichen, mehr von meiner Liebe zu verbreiten, das in Worte zu formen und ein Buch schreiben oder Videos machen. Und das ist alles Machen. Macht kommt von Machen. Na, ganz früher, vor 2000 Jahren, war es so, dass wenn einer ganz viel macht und sagt, ich will das jetzt aber machen, hier, die Frauen sollen sicher sein und die bösen Räuber da hinten, die schieben wir weg, das ist Krieg, aber das ist, der macht dann etwas und dann ist Ruhe, dann wird nicht mehr angegriffen. Und da kommt eigentlich das Wort Macht her. Und das wollen viele Leute nicht, weil sie denken, da muss ich ja alles machen. Und ich denke, ja, ich kann. Ich muss ja nicht alles, aber ich kann das, was wirklich in meiner Seele liegt, was so meine, sagen wir mal, meine Prägung ist, wenn ich ein geborener Mönch wäre oder ein geborener Musiker oder ein geborener Handwerker, dann kann ich das tun, was in meiner Macht liegt und kann damit meine Macht kultivieren. Und da würde ich gerne das Wort anders prägen in diesem Zusammenhang. Wenn also jemand uns hier jetzt zuhört und sagt, was redet ihr denn da von Macht? Dann würde ich sagen, hey, guck dir mal an, was für eine Macht du haben könntest. Eine schöne Macht, mit der du Liebe verbreiten könntest. Mein Lieblingsding ist bei Macht die Einheit von Macht und Liebe, Antonia. Die Einheit von Macht und Liebe. Das sind die zwei Flügel, die man braucht. Nicht nur Liebe, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch ich kann auch was damit machen.
Ganz fantastisch, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du hast es mir fast aus dem Mund genommen. Und zwar, wenn du das Wort, das englische Wort von Macht nimmst, Power, und wenn du spirituelle Lehrer anhörst, die diese universelle Liebe, von der wir vorhin schon gesprochen haben, die ja wir sind, und die benutzen auch das Wort Power dafür, ja. Die Power, die universelle Power, dann haben wir das gleiche Wort für Liebe und Macht, sind wir schon da. Das ist nämlich eine Einheit. Das Interessante ist, in dem Moment, in dem du in der deutschen Sprache das Wort Macht benutzt, sagst du ganz klar, wir sind hier in der Welt, wir sind hier real, wir sind inkarniert und wir wirken auf andere. Und wir haben auch jetzt schon so viel Macht, das ahnen wir gar nicht. Ja, wie wir mit einem anderen Menschen reden, ist eine unglaubliche Macht. Ob wir freundlich reden oder unfreundlich, ist Macht, ja, ist Macht. Und Macht ist gleich Verantwortung. Und Macht ist gleich Vermögen, wie du es gerade beschrieben hast, das, was wir vermögen, ja. Und dann sind wir plötzlich bei dem Wort Vermögen, sind wir plötzlich bei Geld. Ist doch der Hammer, wie das alles zusammenhängt.
Ja, also ich finde, Vermögen ist auch ein schönes Wort. Früher habe ich das gar nicht gemocht, weil das hatte sowas wie, als ich in der Schule oder im Studium war, das war so wie, da gab es so dieses, die Reichen, die über alle drüber weglaufen, die Bonzen und wie wir sie genannt haben. Was für ein Quatsch, habe ich später gemerkt, weil wenn du mehr machst für Menschen, ein Buch schreibst oder ein Verleger bist und ganz viele Menschen erreichst, dann bewegst du viel, erreichst viel und das wäre ja bescheuert, wenn du dann den Geldfluss nicht annehmen kannst. So, das war ein Thema von mir, wo ich dann merke, alles wieder ausgeben oder alles verschenken. Macht ja überhaupt keinen Sinn, denn es kommt auch wieder eine Trockenphase und dann hast du wieder kein Geld und dann musst du immer wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist ja auch bescheuert. Und wie eine Löwin, wie ein Löwe. Ja, du musst kämpfen. Und dann musst du aber auch ruhen, vielleicht sogar 2, 3 Tage im Schatten liegen. Ja? Und dieses sowohl als auch die richtige Dosis für sich selber zu finden, im Vermögen zu sein und das anzuerkennen, zu sagen, schön, ich habe wirklich ein schönes Vermögen. Und dann zu gucken, womit könnte ich der Welt dienen? Vielleicht darf man sogar mehr damit verdienen, was man da hat. Vielleicht kann man das ja auch investieren in etwas, wo noch mehr Schönes passiert. Und das muss jeder tatsächlich einzeln entdecken. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, vor diesem Interview, dass ich nicht glaube, dass es gut ist, Standardprogramme zu durchlaufen. Zum Beispiel, du musst jetzt Aktien investieren oder du musst jetzt dein Geld in Immobilien investieren. Das ist alles berechtigt. Nur sollte jeder gucken, wenn er sowohl als auch will, also glücklich sein und erfolgreich, also sein Vermögen und seine Liebe, beides in einem guten Verhältnis, in einer Balance, in einem Einklang mit sich selber zu haben, dann braucht es ganz oft einzelne Gespräche, wo man darüber redet und darüber nachdenken kann, was ist wirklich wesentlich für mich? Was ist der beste Gebrauch meiner Zeit, meines Lebens? Was ist der beste Gebrauch meines Vermögens? Was auch immer mein Vermögen sein mag. Aber mit sich selber in Einklang, ins Reine kommen und dann sagen, jetzt mache ich was, was mir Freude macht und dann lächle ich und dann trage ich das zu dir und dann lächeln wir beide und dann haben wir ein schönes Leben. Das, glaube ich, ist der beste Weg, um das, was in einem schlummert, in die Welt zu tragen. Weil so wie du in den Wald reinrufst, so kommst du zurück. Und wenn du etwas Schönes rausgibst, dann wird sich auch was Schönes zurückfließen lassen, zeigen. Das darf man eben auch nicht abwehren, weil es schlecht wäre. Macht ist nicht schlecht. Macht ist einfach nur Macht. Das ist genauso wie Geld. Es ist nicht schlecht. Das ist genau wie Kilogramm oder Zentimeter. Das ist nicht schlecht.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, Reichtum ist völlig neutral. Sie vergrößert nur den Charakter des Menschen. Ein schlechter Mensch wird mehr offensichtlich und ein guter Mensch wird auch mehr offensichtlich, wenn er Geld hat.
Das kann sein, ja. Es gibt aber, das ist in Deutschland, in Europa ist das oft so. In Amerika gibt es ganz viele Menschen, die also achtstellig und neunstellig regelmäßig machen. Und da habe ich gelernt, dass von einigen Mentoren, die auf dem Niveau leben und arbeiten, die sagen, das ist eine komische Einstellung, die ihr Deutschen habt. Dann sage ich, wieso? Ist das nicht normal? Und der, nein, 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 wer wirklich viel erreicht, das sind Menschen, die für andere Menschen, für ganz viele andere Menschen was machen. Nehmen wir einen Rockstar, da wird es offensichtlich. Einer, der eine Schallplatte 1 Million Mal macht, weil die Leute alle mitsingen, dann hat er 1 Million Menschen zum Singen gebracht. Und dafür kriegt er 1 Euro pro Schallplatte oder CD oder Track, der da verkauft wird. Dann ist die Million verdient. Und jeder wäre, ich will auch gerne Rockstar werden. Ja, aber nicht jeder, auch nicht jeder gute Musiker, kann wirklich Menschen bewegen und berühren. Es gibt Leute, die spielen perfekt Klavier, technisch perfekt die Geige, können aber die Menschen nicht erreichen. Und da kommen immer mehrere Sachen zusammen. Und deshalb sage ich immer, man muss tatsächlich bei sich gucken, was ist denn wirklich meine Gabe? Was ist meine Gnade? Und die kultivieren und damit meinen Frieden machen. Glücklich sein mit mir selber.
Ja, was mir auffällt, also ich lese sehr gerne Sprüche und Weisheitssprüche von den verschiedensten Menschen und es gibt auch viele Millionäre und Billionäre, die so ihre Weisheiten bekannt geben und das vergleiche ich manchmal und das, was mir auffällt, die wirklich großes Geld machen, so ganz selbstverständlich, so natürlich. Und die mit ihren Einnahmen im Hader sind. Der Unterschied ist, die großes Geld machen, die haben ein Wirkungsbewusstsein, würde ich jetzt mal sagen. Für die ist es ganz natürlich, auf die Menschen zu wirken, in irgendeiner Form. In der Form eines Produktes oder wie du es gerade beschrieben hast, in Form eines Liedes. Die haben nicht diese Angst, auf die Menschen zu wirken. Und die so in ihrem engen Raum sind, auch oft sehr auf sich fokussiert, auch auf ihren Überlebenskampf fokussiert, die kommen nicht in den Raum, wo sie auf die anderen wirken. Das scheint mir der ganz entscheidende Unterschied zu sein, soweit ich das sehen kann.
Ja, also bei mir ist es ganz, ganz deutlich. Ich habe ja Mentoring-Kunden. Ich verdiene auch gutes Geld damit. Und es gibt auch Leute, die mir 100.000 Euro für ein Jahr geben, um von einem großen Betrag auf einen noch größeren Betrag zu kommen. Und im Grunde genommen muss man immer wieder abstrahieren. Es geht nicht ums Geld in erster Linie. Das ist zwar als Maßstab ganz gut, um zu sagen, ja, ich habe was erreicht, aber im Grunde genommen geht es darum zu sagen, was kann ich wirklich auf Dauer in die Welt geben? Und wenn man das, so wie der Sänger, wenn man das kultiviert und formt und schleift so lange, bis du nicht nur einen Tonklumpen hast, sondern eine Töpferschale, die kunstvoll gemalt, verziert ist und perfekt ist und hauchdünn Porzellan und so weiter. Du kannst natürlich irgendwann zur Meisterschaft deiner eigenen Kunst kommen. Und für in Japan zum Beispiel, Ikigai heißt das, dass ein Fischerjunge anfängt im Hafen mit 13 Jahren kleine Fleischstücke oder Fischstücke als Häppchen am Holzspieß so zu verschenken oder zu verteilen, bis die Leute sagen, gib mir mal so einen Teller. Der ist der berühmteste Sushi-Koch Japans geworden. Mit über 80 hat er noch 3 Guide-Michelin-Sterne bekommen. Und Barack Obama in Japan sagte, ich will nur zu diesem Mann, dieses aus dem kleinen Jungen ein, ich will in meiner Sache immer besser werden. Der hat keinen Sushi-Meister gehabt, der ihm gesagt hat, wie er Meister wird, sondern es ist seinen eigenen Weg finden, seine eigene Sache machen. Und damit Menschen wirklich etwas geben, wo die sagen, hey, das ist toll, ich will mehr davon. Und da ist man einerseits bei seiner Selbstverantwortung, ne, das ist aber auch Selbstständigkeit. Und wo du vorhin herkamst, ich habe da jetzt etwas längeren Bogen gemacht, ist im Grunde genommen das Gespräch zwischen mir und der Welt. Wenn ich also, ob ich jetzt als Redner irgendwo auftrete oder ob ich so wie jetzt mit dir ein Einzelgespräch habe oder mit meinen Mentoring-Kunden, da kann ein Gespräch kann sehr tief bis in die Seele hineinwirken. Aber du, lieber Mensch zu Hause, könntest ja auch mit was auch immer Hand auflegen, was auch immer du kannst, Goldschmied, egal was du bist, könntest der Welt das sagen. Diese Sprache, die wir benutzen, die transportiert deine Liebe, deine Herzlichkeit, deine Kunstfertigkeit, wenn du möchtest. In einem Gespräch könntest du alles transportieren. Und das können die meisten Leute nicht, die sich erstmal nur auf die Spiritualität konzentrieren. Dann wollen sie innerlich rein sein, aufräumen und so weiter, Vergangenheit bewältigen, fein, Ausrichtung auf Licht, alles schön. Die kriegen es aber nicht transportiert. Die kriegen das nicht hin, dass andere Menschen sagen, ja, wow. Da würde ich doch mal gerne länger mit dir reden. Ja, bitteschön, kannst du buchen auf meiner Webseite. Und da ist dieses Gespräche führen, ist in den letzten Jahren für mich zu einem Hauptthema geworden, weil die meisten Leute verstehen nicht, wie einfach das sein kann. Das ist so wie Brot backen. Ist ja im Grunde genommen ziemlich einfach. Aber wenn du es noch nie gemacht hast und ich stelle dir Mehl und Salz und Wasser hin, machst du ein Brot daraus, dass jeder draußen sagt, oh, das ist aber schön geworden, das schmeckt bestimmt toll. Nein, du musst durch den Prozess durch und du musst es machen. Und erst dann kommst du in die Fähigkeit, ein Bäcker zu sein. Und erst dann, wenn du kochst, wenn du schwimmst, wenn du was auch immer, was du liebst, kultivierst, dann formst du es so. Und dabei helfen Gespräche, die dir sagen, wie du das machen kannst und die Übung. Dann formst du es so, was auch immer du hast, was auch immer du mitbringst, dass die Welt da draußen sagt, so. So kann ich es nehmen. Ja, so, liebe Antonia, so nehme ich das von dir. Und das wollen wir eigentlich alle. Wir wollen geben, geben, geben. Aber die anderen können es nur nehmen, wenn wir das richtig anbieten, ohne zu labern. Zum Beispiel nur, das ist eine meiner Spezialitäten, Antonia, ist so, wenn Leute bei mir lernen, zum Beispiel Gespräche zu führen, das ist mal erst dieses ABC. Das ist so wie Kindergarten-ABC. Du musst immer 3 Fragen stellen. Das ist so banal. Ich habe das erst vor 10 Jahren formuliert. Das macht kein anderer außer mir, dass man sagt, ein gutes Gespräch funktioniert eigentlich nur über ABC-Fragen. Und diese ABC-Fragen, die sind letztendlich so genial einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat, dass du in jedem Gespräch ein gutes Gespräch hinkriegst. Und dieses führt dazu, dass wenn spirituelle Menschen Geldbewusstsein entwickeln wollen, dass sie erstmal im Gespräch merken, wie geht's dem anderen? Wo kommt der her? Wo will der hin? Was hat der für Hindernisse? Das ist ABC. Wo kommt der her? Wo will er hin? Und was hat er für Hindernisse? Wenn du das nicht fragst, dann verlierst du den anderen, weil der mit seinem Kopf auch irgendwo ist, mit seinen Gefühlen auch irgendwo ist. Wenn du aber dich echt interessierst für jemanden, statt dein Angebot überzustülpen, sondern du fragst, wo kommst du her? Wo willst du hin? Und warum hast du es noch nicht? Dann entstehen Gespräche, weil der andere merkt, der Rahu interessiert sich für mich. Und da aus der Info, die ich bekomme, kann ich dann auch, wenn es angezeigt wäre, wenn ich etwas bieten möchte, ein Buch, ein was auch immer, einen Kurs, dann kann ich weiterfragen und dann komme ich zu den 5 Schritten, wo man auch Geld verdienen würde, weil jemand sagt, Rau, kann ich bitte mit dir arbeiten? Das ist zum Beispiel jetzt aus der spirituellen Arbeit heraus entstanden, weil die spirituellen Leute, ich bin eingeweihter Meister der Feuertradition, da habe ich gemerkt, die meisten Leute sind, wenn sie dann wirklich durch viele Ausbildungen durch sind, sind so mit ihrer Liebe verbunden, ja, im Idealfall wirklich sauber und können es nicht vermitteln. Die kriegen es nicht vermarktet. Das heißt, der Alltag kommt wieder, es regnet den ganzen Tag irgendwelche Gedanken und irgendwelche Nachrichten und irgendwelche Nachbarn sagen irgendwas. Und wenn du dann nicht in Kontakt mit der spirituellen Welt bleibst, dann hagelt dir das die Ernte kaputt, dann verregnet es und alle Spuren sind weg und irgendwann sagst du, na ja, war vielleicht wirklich nur so eine Phase. Na ja, es ist ja auch nur eine Religion und es ist ja, und dann macht man das alles wieder klein und statt mit dem, was man liebt, sein Geld zu verdienen, verwischt das alles in der Vergangenheit.
Das ist
Da,
ein
glaube ich, muss man
wunderbarer
einfach
Vorsatz.
nur lernen, Sprache zu benutzen, auf eine Art, die jedem gut tut.
Was wir vorhin gesagt haben, das ist dieser Gap, diese Kluft, die so viele nicht überwinden können, dieses Wirken. Ja, das, was das Geld bringt, letztendlich ist, dass man auf andere Menschen wirkt.
Ja.
Und dieses Gespräch könnte diese Kluft überwinden, dass man auch selber bewusster wird in seiner Kommunikation und sich auch bewusster wird in dem, was man darstellt und zu bieten hat. Und wie man wenn man dem anderen zuhört, wie das dem anderen dienen kann. Diese Kommunikation, sich das bewusst zu machen, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, nur durch wirklich dienen kommt Verdienst. Wenn du nicht dienen willst, wirst du nicht ins Verdienen kommen. Du musst wirklich Dienstleistung bringen. Du musst echt den Leuten eine Schallplatte bringen oder eine CD oder einen Track auf YouTube oder Vivo. Du musst etwas bringen, was den Leuten echt dient, jubelnd, schreiend, zu sagen, ja. Und wenn du denen nicht dienen willst, wenn die das brauchen, zum Beispiel der Rockgitarrist, der muss auch mit dem Publikum sein. Er sagt, hey Leute, dieses Lied habe ich geschrieben, da wollte ich mich mal echt umbringen, meine einzige große Liebe. Ja, ich war erst 9 Jahre alt, aber und dann denkst du aus der Geschichte, jetzt spüre ich diesen Rockstar. Mit 9 Jahren hat er sich verliebt und wollte sich umbringen. Wow! Und dann hat man eine Verbindung und die Leute, die das wirklich kultivieren, die erreichen Millionen von Menschen. Und das kann man lernen. Das sind so einfache Gesetzmäßigkeiten. Aber es ist viel einfacher als backen. Aber man muss es machen. Man muss sagen, das will ich jetzt lernen. Und dafür bin
Also
ich
wenn
da.
ich dich richtig verstanden habe, wir werden das ja auch unten verlinken. Du hast ja einen ganz tollen ABC-Kurs entwickelt, den verlinken wir unten. Das wäre dann mal ein Einstieg. Aber das sind die Skills, das sind die Fähigkeiten, die man Schritt für Schritt erlernen kann. Habe ich das richtig verstanden? Im Gegensatz zu dem, wenn jemand sagt, ich muss erst wissen, wer ich bin noch gar nicht an dem Punkt, dass ich weiß, wer ich bin. Und das ist ja mal die Grundvoraussetzung, um überhaupt im Leben in die richtige Richtung zu gehen, und zwar auf jedem Gebiet. Also ob ich jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel Geld anlege, ob die Geldanlagen für mich richtig sind, wie ich mein Geld verdiene, ja, wie ich mich selbst in die Welt bringe und wie ich den Menschen diene. Da muss man ja erstmal diese Liebe in sich gefunden haben, diesen Kern. Und an der Stelle hilfst du auch weiter, nicht wahr?
Ja, das sagt man allerdings, wo du sagst, du hast das wie so eine Hypothese in den Raum gestellt. Das würde ich wie ein zweischneidiges Schwert betrachten. Also es ist so, dass wenn du das Gefühl hast, du weißt noch nicht genau, wer du eigentlich bist, was für ein Wesen du bist, würde ich sagen, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was dir jetzt Freude macht. Also ich habe zwei Leitplanken, Antonia. Das eine ist Freude und das andere ist Liebe. Beide sind auf der Ebene des Bewusstseins. Ich rede jetzt nicht von die Freude am Vanilleeis essen, sondern ich meine so eine reine Freude des Lebens oder die reine Liebe, die einfach nur ohne Romantik, einfach nur, wow, ich liebe das Leben. Diese Liebe, Leitplanke 1, und eine reine Freude, wie ein Kind, das mit Gummistiefeln in die Pfütze springt. Juhu, Leben! Diese Freude, das sind die beiden Leitplanken. Wenn du außerhalb davon bist, dann lebst du nicht deine Kraft und deine Energie aus. Das heißt, du wirst weniger Energie haben. Der Ofen wird nicht heiß genug, um zu backen. Oder na, das Eis wird nicht kalt genug gefroren, damit Würfeleis draus wird oder man Schlittschuh laufen kann. Das heißt, du hast weniger Energie. Wenn du aber innerhalb dieser beiden Leitplanken bleibst, Freude und Liebe, dann hast du immer massiv, ach, richtig Energie, mit der du was machen kannst. Und wenn du außerhalb dich davon befindest, dann weißt du vielleicht auch noch nicht, wer du gerade bist. Was will ich vom Leben? Das andersrum ist so, wenn du wie ein indischer Guru ganz in dir ruhst und sagst, ich habe alles, ich bin alles, ich weiß alles über mich, das ist ja schön, dann ist er ja auch innerhalb von Liebe und Freude. Aber im Alltag, wenn man seinen Job macht, wenn man Pädagogin ist oder wenn man mit seinen Nachbarn etwas machen will, ein Dorffest oder so, man muss einfach nur gucken, bin ich innerhalb dieser beiden Leitplanken. Und dann kann man gucken, oh, diese Geldanlage, da habe ich keine Sicherheit, da fühle ich mich nicht wohl. Ja, dann mach's nicht, dann warte, bis du mit jemandem reden kannst, wo Freude und Liebe fließt, wo Offenheit ist, wo du die Augen siehst, wo du direkt spürst, das ist, der meint das ernst oder sie meint das ernst und sie erreicht mich, sie berührt mich. Also, das meinte ich vorhin mit, da wäre ich vorsichtig. Man muss nicht erst sich kennenlernen und dann was tun. Ah, man braucht nur auf die Leitplanken zu achten. Läuft der rote Faden zu meiner Erfüllung, meine Lebensaufgabe, die führt mich, bis ich sterbe. Aber so alle 5, 6, 7 Jahre könnte es durchaus sein, dass ich eine andere Lebensphase hatte. Schulzeit, dann die Studienzeit, dann die Lehrlings- oder Meisterzeit, dann das eine Unternehmen, dann die Ehe, dann die Kinder, dann die Großeltern und die Großkinder, die Enkel. Und es gibt immer wieder alle paar Jahre vielleicht eine Veränderung im Leben, aber die Seele kann sich immer weiterentwickeln. Und Freude und Liebe als Leitplanken macht immer Sinn, in jedem Abschnitt des Lebens. Und daran müsste man sich orientieren, lernen manchmal, weil das haben uns unsere Eltern nicht immer beigebracht, dass man immer für sein Glück sorgen soll, dass man immer für sich selbst verantwortlich sein darf, dass man das kann, dass man seine Macht einsetzen kann, dass man wirken darf, dass man eben auch schön wirken darf und gut wirken darf und mächtig wirken darf. Das finde ich selbstverständlich heute, weil ich mit tausenden Menschen daran gearbeitet habe schon. Ich finde das normal und schön.
Sehr beeindruckend. Und das fand ich jetzt nochmal sehr, sehr schön, wie du das gesagt hast, zwischen den Leitplanken der Freude und der Liebe. Und dass sich ein stark genuges Energiefeld aufbauen muss, damit man in die Machenergie kommt, in die Macherenergie kommt, damit man etwas macht, damit man wirkt. Da muss sich eine Energie aufbauen, sonst
Ja.
reicht es nicht aus.
Genau, man muss manchmal ist es eben auch so wie man sagt ja auch, die Brothers in Arms, die Waffenbrüder. Also das ist manchmal, wenn man zusammen was macht oder Fußballverein, Sportverein, Kegelverein, Kartenspielerclub oder so, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet, wird man stärker, weil man von allen anderen Lernerfahrungen auch profitiert, in der Gruppe zum Beispiel zu sein. Und deshalb hilft das auch mit Leuten, um einen Wachstumsprozess zu haben, zum Beispiel bessere Gespräche zu führen oder mit seinem Geld besser umzugehen, braucht man natürlich einzelne Personen, auf die man sich verlassen kann. Person. Was aber hilft, ist natürlich auch ein Gruppengefühl, um zu merken, ah, stimmt, der macht das immer so, ah, sie macht das immer so. Und dann von mehreren Leuten zu lernen und zu merken, jetzt habe ich die richtige Community für mich, jetzt bin ich im richtigen Dorf, jetzt bin ich in der richtigen Gemeinschaft und ja, zusammen ist man stärker und dann lernt man schneller und leichter.
Fantastisch. Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Raho. Es ist faszinierend, mit dir zu sprechen. Und es ist unglaublich schwierig in der kurzen Zeit, das zu fassen, was du zu bieten hast. Du hast so viel Lebenserfahrung, so viel Expertise. Hab mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu Raho, er wird euch sehr helfen, euren Weg zu finden und die Energie aufzubauen, die ihr braucht und wollt, um dorthin zu kommen, wo ihr hin wollt. Er hat auch die Skills, er ist ein hocherfahrener Erfolgscoach. Und ja, nehmt Kontakt mit Raho auf und lasst euch, ihr könnt auch mal ein Telefonat machen und lasst euch mal so ein bisschen das auf euch wirken, ob das der richtige Weg für euch wäre.
Gerne. Herzlich willkommen, wenn ihr auf meine Webseite geht. Den Link findet ihr hier unter dem Video. Danke, Antonia, dass du mich gefragt hast für dieses Interview. Und ich wünsche euch allen, die ihr dieses Video seht, das Beste, was zwischen Freude und Liebe in deinen Leitplanken passieren kann.